Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Hi, auch wir haben zu Beginn der Pandemie den Daily Podcast im Homeoffice gemacht. Doch mittlerweile können wir als Team wieder alle zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle geimpft sind. Die Impfung schützt nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor Long-Covid. Vor allem aber gibt sie uns die Sicherheit, dass wir uns sorgenfrei treffen können. Denn eines haben wir gelernt, man darf Corona nicht unterschätzen. Und alle Experten und Expertinnen sind sich einig, die nächste Welle kommt bestimmt, spätestens im Herbst. Nur wenn wir gemeinsam eine hohe Impfquote erreichen, sind wir alle geschützt und können gut durch die nächste Welle kommen. Deswegen sagen wir, macht euch schlau und lasst euch impfen. Rechtzeitig. Alle Infos zur Impfkampagne der Bundesregierung findet ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Also geht auf gemeinsamgeimpft.at und teilt den Link mit euren Freunden. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Club 3, hosted bei Kurier Daily Podcast. Das ist der Polit-Talk von Kurier, Krone und Profil. Jeden Samstag hört ihr hier die wichtigsten Persönlichkeiten des Landes im Interview. Exklusiv, persönlich und hautnah.
Herzlich willkommen beim Club 3. Wieder mit einem interessanten Gast und wieder mit interessanten Journalistenkollegen. Als Gast darf ich vorstellen Generaldirektor Reinhard Wolf. Er ist von RWA. Das ist ein Kürzel, das vielen nichts viel sagt. Wenn man es ausspricht, wahrscheinlich schon. Raiffeisen Ware Österreich. Und wir werden dann hören und werden Sie am Beginn bitten, das ein bisschen darzustellen, wie groß das ist, welche Produktpalette Sie haben. Das heißt, Sie haben mit allem zu tun, was uns derzeit medial bewegt, von der Energie über Nahrungsmittel, über Versorgungslage, Engpässe. Wir haben reichlich Stoff aus der Praxis dabei und die Diskussion Simone Höpke vom Kurier und Stefan Melcher vom Profil werden mit mir die Fragen stellen. Vielleicht können Sie ein paar Takte dazu sagen, wie groß ist das Unternehmen, wie viele Produkte haben Sie und wo sind die Schwerpunkte?
Die Raiffeisenware Austria ist das Verbundunternehmen der österreichischen Lagerhäuser. Die sind schon deutlich bekannter. Die Marke Lagerhaus kennt man, glaube ich, in jedem Dorf in Österreich. Wir kommen aus der Landwirtschaft, daher ist das auch unser Hauptsegment. Wir machen insgesamt etwa 3 Milliarden Euro Umsatz. 1,7 Milliarden davon ist im Zusammenhang mit der Landwirtschaft. Wir versorgen die Bauern mit allem, was sie brauchen. Dünger, Saatgut, Pflanzenschutz, Energie, Futtermittel. Wir übernehmen deren Ernte und haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten aber sukzessive auch ein großes Netzwerk an Baustoff, Hausgartenmärkten aufgebaut. Wir machen da etwa 1,3 Milliarden Franchise-Umsatz im Segment Baustoffe und Hausgarten, sind damit auch Marktführer und zu guter Letzt auch das Thema Energie natürlich, weil das auch ein wichtiges Versorgungsthema für den ländlichen Raum ist, in dem wir in erster Linie tätig sind.
Da möchte ich gleich einhaken, derzeit das brennendste Thema, politisch umstritten, umkämpft. Wir haben eine internationale Situation, wo Russland Sanktionen auferlegt wurden, wo zum Beispiel von der EU gesagt wurde, wir wollen kein russisches Erdöl mehr, wo andere EU-Länder sagen, naja, beim Gas könnte man es ja eigentlich auch so machen, wir alimentieren ja nur den Putin und seinen Angriffskrieg. Sie stehen mitten im Geschehen mit all Ihren Vernetzungen und Versorgungsaufgaben für die unterschiedlichen Branchen. Wie erleben Sie das?
Naja, wir machen uns natürlich sehr große Sorge um die Frage in erster Linie bei Gas. Das ist sicherlich jenes Energieprodukt, das am schwierigsten zu ersetzen und zu kompensieren ist, wo wir sehr vom Leitungsnetz und von dem, was in das Leitungsnetz hineinkommt, abhängig sind. Und wir haben ja am Anfang in erster Linie gedacht an die Haushalte, dass es dort nicht kalt wird. Und je länger die Diskussion dauert, umso mehr stellen wir fest, wer aller von Gas abhängig ist und wie weit das in unsere Kapillaren der Wirtschaft und des täglichen Lebens hineingreift. Also ohne Gas aus Russland in Österreich würde ich mir tatsächlich sehr ernste Sorgen machen. Und ich denke, da müssen wir sehr vorsichtig damit umgehen. Das geht bis hinein in die Nahrungsmittelproduktion. Sie können heute keine Molkerei auch nur eine Stunde betreiben, wenn sie kein Gas haben, um dort entsprechend die Milch zu erhitzen. Und das geht in viele andere Bereiche auch hinein. Ein bisschen differenzierter, glaube ich, muss man das bei Erdölprodukten sehen, wo ja tatsächlich die Versorgungsströme vielfältiger sind, wo wir auch nicht nur Rohöl importieren, sondern ein großer Teil kommt in Form von Fertigprodukten zu uns. Beim sogenannten Mitteldestillat, also das ist Diesel und Heizöl, kommen ja nur etwa 25% aus österreichischer Produktion. Der Rest kommt aus anderen Quellen. Also da sind wir schon etwas flexibler. Da tun wir uns schon ein bisschen leichter. Da haben wir auch etwas mehr Lagerhaltung. Wir haben ja bei Mineralölprodukten auch sogenannte Pflicht-Notfallsreserven
auf Lager. Das ist ein interessanter Punkt. Bei Öl gibt's das, bei Gas nicht, aber vielleicht können Sie uns mehr darüber erzählen.
Ja, das war das Learning aus der ersten Ölkrise 1972. Als Konsequenz hat man dann im Jahr 1973 die Pflicht-Notstandsbevorratung gemacht. Und jedes Unternehmen, auch wir, das erstmals ein Mineralölprodukt in Verkehr bringt, als Raffinerie oder als Importeur, ist verpflichtet, ein entsprechendes Äquivalent entweder selbst oder bei einem Dritten auf Lager zu halten. Und erst der Staat gibt dieses Lager im Krisenfall frei, entweder als Rohöl zur Raffinerie oder als Fertigprodukt dann in den Verkauf. Da sind wir tatsächlich, glaube ich, für eine bestimmte Zeit versorgt und abgesichert.
Und beim Gas haben wir jetzt einen Monat zuerst beschlossen bekommen und jetzt ist ein zweites Monat dazugekommen.
Naja, Herr Weiland, ich glaube, beim Gas haben wir, glaube ich, genau die Schwäche jetzt erkannt. Die Tatsache, dass ich einen Speicher habe, heißt A, noch nicht, dass etwas gespeichert ist. Und B, ist noch immer die Frage, wem gehört denn das, was in dem Speicher drinnen ist? Ja, und das war jetzt Lessons Learned, die wir da zur Kenntnis genommen haben. Es gibt jetzt die entsprechenden Gegenmaßnahmen. Die Politik hat hier zumindest beim Produkt Gas darauf reagiert. Aber jetzt muss man natürlich schauen, was gibt es denn sonst noch für Produkte, die wir im Moment denken wir an Russland, aber es könnten ja auch andere Szenarien, andere Krisen kommen. Wie schaut es da mit der Bevorratung aus bei anderen Produkten?
Da würde ich gerne einhaken. Sie haben vor kurzem gefordert, dass der Staat eine Debatte führen sollte, die Politik eine Debatte führen sollte über Bevorratung von Lebensmitteln. Was stellen Sie sich da vor? Wie könnte das in der Praxis funktionieren?
Naja, so wie vorhin beim Gas gesagt, es gibt viele, die in Österreich Lebensmittel auf Lager halten, als Rohprodukt oder in verarbeiteter Form. Aber das gehört immer jemandem. Und wir haben am 23. Februar alle noch nicht damit gerechnet, dass der Herr Putin angreift. Am 24. war die Welt eine andere und genauso können neue Krisenszenarien kommen. Und ich glaube, wir sollten uns darüber Gedanken machen, ob es jetzt Nahrungsmittel sind, ob es vielleicht auch im Pharmabereich oder wo auch immer ist, dass wir für eine bestimmte Zeit bevorratet sind. Ich denke, dass es hier gut ist, in aller Ruhe das sehr tief zu diskutieren. Wir sollten uns als Wohlstandsgesellschaft, und ich denke, das sind wir, das auch etwas kosten lassen, dass wir über eine Krise gut versorgt sind. Und das tunlichst in einer Allianz zwischen einem staatlichen System, aber privatwirtschaftlich organisiert, also Private-Public Partnership, glaube ich, wäre hier ein gutes Modell. Es gibt entlang der Wertschöpfungskette viele Betriebe, die auch die notwendigen Voraussetzungen, Kompetenzen, Logistik, Lagermöglichkeiten haben. Aber irgendjemand muss es dann auch bezahlen. Irgendjemand muss diesen Ausgleich schaffen. Und das sollten wir diskutieren.
Wer müsste da am Tisch sitzen, um das sinnvollerweise zu diskutieren?
Naja, natürlich einmal der Wille des Volkes geht über die Politik. Das heißt, es muss die Politik mit auf den Tisch. Und wir müssen mal klar definieren, was wollen wir. Es gibt in Österreich viele, die sehr viel Krisenerfahrung haben. Ob das jetzt die Blaulichtorganisationen sind, ob es das Bundesheer ist. Menschen, die sich mit Krisen auch auseinandersetzen und mit Verhaltensmustern Krisen. Und es gibt uns als Wirtschaft, die wir Rohstoffe in Verkehr bringen, die wir Fertigprodukte in Verkehr bringen, die auch die notwendige Logistik und Infrastruktur haben, um Ware zu bevorraten. Es nützt ja nichts, wenn Sie etwas allein auf Lager haben. Sie müssen sie auch gesund halten. Sie müssen schauen, dass die Ablaufdaten immer wieder eingehalten werden. Da steckt etwas dahinter und da sollte man vernünftig zusammenwirken.
Die Ukraine gilt als einer der größten Getreideproduzenten der Welt. Jetzt herrscht dort in Teilen des Landes Krieg. Wir hören, dass Silos möglicherweise so voll sind, dass die nächste Ernte vielleicht nicht eingebracht werden kann. Müssen wir uns Sorgen machen in Österreich, dass aus diesem Grund sozusagen hier Getreidelieferungen ausbleiben könnten, wir zu wenig haben könnten?
Also hier einmal ein klares Nein. Wir haben genügend Getreide in Österreich, damit wir uns selbst versorgen können, dass wir auch genügend Futtermittel haben. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und man muss auch, das Problem ist etwas vielschichtiger. Das eine ist die reine physische Warenverfügbarkeit. Wir produzieren weltweit 750 Millionen Tonnen Weizen. Und davon kommen aus Russland und der Ukraine etwa 30 Millionen Tonnen in den Export. Über 500 Millionen Tonnen gehen ja gar nicht in irgendwelche Exportkanäle, sondern werden lokal konsumiert. Ja? Und nur etwa 200, 250 Millionen Tonnen gehen überhaupt in internationale Märkte. Das, was uns jetzt Sorge machen sollte, ist, dass genau in jenen Märkten, wo wir den Zuschuss haben, wir reden über Nordafrika, wir reden über die Levante, über die Maghreb-Staaten oder überhaupt über Afrika, dass genau dort das ukrainische Getreide hingegangen ist. Und die Konsequenz ist vielleicht auch wieder da nicht die physische Verfügbarkeit. Wir haben bei Weizen derzeit etwa 30-35% des Weltbedarfs auf Lager. Wir reden als Fachleute von der Stock-to-Use-Ratio. Ja, das ist eigentlich durchaus komfortabel, sodass man sagen kann, selbst wenn physisch die Ware aus der Ukraine nicht da ist, dann wird sie von woanders kommen. Die Konsequenz ist aber, und jetzt bin ich bei der zweiten Dimension, wer hat die Ware auf Lager? Und wenn man sich anschaut, wo liegt denn dieser Überschuss am Weltmarkt, dann müssen wir feststellen, dass etwa die Hälfte des weltweiten Getreidelagers in China liegt. China hat einen Jahresbedarf an Getreide auf Lager, strategisch gekauft, weil der Herr Xi Jinping natürlich genau weiß, das Wichtigste ist, dass ich Nahrungsmittel habe, dann bleibt das Volk ruhig. Europa hat nur etwa 10% seines Jahresbedarfs auf Lager, Afrika noch weniger. Und damit kommt die dritte Dimension, das ist die Preisdimension, die wir damit auslösen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten eine extreme Preisrallye erlebt, die nicht erst durch die Ukraine gekommen ist, muss man klar sagen. Wir haben das schon in den letzten 18 Monaten in etwa gehabt, dass die Preise bei Weizen deutlich angestiegen sind. Jetzt haben wir mit um die 430 Euro pro Tonne auf der Pariser Börse einen Höchststand erreicht. Und das trifft wiederum genau diese ärmsten Länder, von denen ich gesprochen habe, mit den gesamten sozialen Konsequenzen.
Diese Situation, die Sie gerade geschildert haben, das führt dazu, dass manche Politiker dann die Forderung erheben, wenn diese Preise so spekulativ steigen, dann müssten wir doch ein Limit einsetzen und dann wäre die Welt wieder in Ordnung.
Naja, ich glaube, das kann man nicht zu pauschal sagen. Ich bin schon dafür, dass wir im eigenen Interesse den jetzt so betroffenen Ländern tatsächlich unter die Arme werden greifen müssen. Dazu gibt es die Welthungerhilfe, es gibt die UNO, es gibt entsprechende Organisationen. Und ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Auftrag, den wir haben, den Ländern, die das brauchen, jetzt zu helfen. Ob man da jetzt bei uns sofort nach Regularien schreien muss, ob man bei uns jetzt sofort hier neue Richtlinien, Regeln, Gesetze, Einschränkungen braucht, weiß ich nicht. Also da würde ich noch etwas vorsichtig sein. Sie müssen ja immer davon ausgehen, dass Sie für ein Kilo Brot zwar 750 Gramm Weizen brauchen oder Mehl brauchen, ja, aber im gesamten Brotpreis ist der Rohstoff ja mit unter 10% noch immer ein vertretbarer Faktor. Also ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir das regulieren müssen.
Na, wir wissen von Ländern wie Ägypten und anderen, welche zentrale Bedeutung die Natürlich. Brotversorgung hat. Wir haben jetzt in Österreich auch die Situation, wo die Wirkungen der Verteuerung erst stufenweise für die Konsumenten spürbar werden.
Aber gehen Sie davon aus, dass in Österreich ein Haushalt etwa 13% seines Einkommens für Nahrungsmittel ausgibt? Und wir wissen, dass es in Ägypten über 60% sind. Und zwar dort eher für Grundnahrungsmittel, bei uns doch schon in einem gehobenen Maß. Also ich glaube, wir dürfen da schon differenzieren zwischen diesen Ländern im Norden von Afrika und uns. Gott sei Dank.
Ich würde gerne noch einmal eine ganz banale Frage stellen, die sich aber sehr viele unserer Zuhörer wahrscheinlich auch stellen. Sie haben jetzt gerade erklärt, Österreich ist eigentlich Selbstversorger, was Getreide angeht. Gleichzeitig scheinen die Auswirkungen riesig zu sein, wenn zum Beispiel Indien einen Exportstopp verhängt. warum steigen bei uns die Preise, wenn das Getreide von anderen Ländern, das wir eigentlich gar nicht importieren, teurer wird?
Naja, wir leben in einer vernetzten globalen Welt mit einem Gott sei Dank offenen und freien Warenverkehr. Es ist ja durchaus auch so, dass Österreich bestimmte Getreidequalitäten und Sorten exportiert. Wir exportieren sehr viel nach Italien zum Beispiel, weil wir hier in Österreich Weizensorten haben, die besonders den Anforderungen der italienischen Mühlen entsprechen. Auf der anderen Seite importieren wir aber auch Weizen, weil wir zum Beispiel für unsere Mischfutterwerke auch Weizen nehmen können, der etwas weniger Eiweißgehalt hat, der andere Backqualitäten hat. Also das heißt, wir leben da ja in einem vernetzten System und wenn die Preise insgesamt ansteigen, reagiert natürlich auch der österreichische Markt darauf.
Wie viel Prozent gehen eigentlich überhaupt in die Lebensmittelproduktion des Getreides?
Also von etwa 1,5 Millionen Tonnen Weizen, die wir in Österreich produzieren, werden etwa 600.000 Tonnen der Vermahlung zugeführt. Es muss jetzt nicht zwingend alles in Österreich bleiben. Es wird ein bisschen Mehl exportiert, es wird ein bisschen Mehl importiert. Aber das ist so in etwa die Größenordnung.
Der frühere Politiker Andrus hat dieser Tage kritisiert, dass man Nahrungsmittel nicht dazu verwenden sollte, um Treibstoff zu erzeugen.
Naja, ich höre aber auch immer wieder, dass wir uns anstrengen sollen, Ersatz für fossile Energie zu finden. Und da höre ich auch immer wieder, dass Biomasse in welcher Form hier an vorderster Stelle erwähnt wird. Da kann es sein Biogas, es kann sein Biomasse in Form von Hackschnitzel zum Verbrennen, aber natürlich gehört auch Treibstoff dazu. Die Frage ist nur, auf welcher technologischen Stufe mache ich das? Aber ich würde schon meinen, dass wir alles daran setzen sollten, auch vernünftig Energie zu produzieren aus Biomasse. Und wir haben weltweit genügend Biomasse. Wir müssen halt nur mobilisieren, wir müssen entsprechend produzieren. Und wir sollten uns da nicht aus der Bahn werfen lassen. In unserem Weg der Dekarbonisierung werden wir Biomasse brauchen.
Sie haben den Weizenpreis schon angesprochen, der sich im Jahresvergleich jetzt ungefähr verdoppelt hat von in etwa 200 Euro pro Tonne auf 400 Euro pro Tonne. Jetzt wissen wir, Börsenpreise entstehen mitunter auch aus Spekulation, Sie haben es angesprochen, aus Herdentrieb, aus Angstsituationen heraus. Im gleichen Zeitraum betrachtet, wie stark sind denn in etwa die tatsächlichen Produktionskosten von Weizen in Österreich gestiegen? Es gibt ja da auch Preistreiber, aber ist das auch nur annähernd vergleichsweise so stark wie der Börsepreis?
Ja, also zwei Dinge muss man mal sagen. Erstens einmal, Börsepreis ist nicht immer auch der physische Preis, wie die Ware dann gehandelt wird. Ja? Also eine österreichische Mühle muss nicht zwingend zu dem Preis kaufen, der an der Pariser Börse notiert. Wir haben zwei Märkte, einen physischen Markt und einen Börsenmarkt an der Euronext.
In welcher Größenordnung würde der physische Markt im Moment gehandelt werden?
Wir sind zurzeit am physischen Markt doch noch um einiges hinter den Börsenpreisen nach. Er holt zwar auf, das Loch wird kleiner, aber die physischen Märkte sind nie so nervös, wie die Börsenmärkte sind. Was auch ganz vernünftig ist im Sinne eines Marktausgleiches. Punkt eins. Punkt zwei. Natürlich sind die Produktionskosten für die Landwirtschaft massiv angestiegen. Ja, die Landwirtschaft braucht für ihre Produktion Energie. So wie jeder von uns am Pylon sieht, wie die Dieselpreise gestiegen sind, das gilt auch für die Landwirtschaft. Es sind die Kosten für Pflanzenschutz gestiegen, es sind die Lohn- und Arbeitskosten gestiegen, aber ganz besonders sind die Düngemittelkosten gestiegen. Wenn Sie sagen, dass sich die Getreidepreise annähernd verdoppelt haben im letzten Jahr, dann darf ich Ihnen sagen, wir haben eine Tonne Kalkammonsalpeter, das ist der Hauptstickstoffdünger, den wir einsetzen in der österreichischen Landwirtschaft, haben wir über lange Zeit gehandelt um etwa 250 Euro pro Tonne. Wir waren heuer vor Russland bei 650 Euro, sind während Russland dann auf 850 hinaufgegangen, sind jetzt wieder bei etwa 700. Also nur damit Sie sehen, auch die Inputfaktoren der Landwirtschaft haben sich massiv erhöht.
Und Düngemittel braucht man, um eine bessere Ernte erzielen zu können?
Düngung brauchen Sie A aus qualitativen Gründen, ja, aber B vor allem aus quantitativen Gründen. Wenn Sie entsprechende Mengenerträge erzielen wollen, dann müssen Sie auch entsprechend Nahrungsmittel zugeben. Düngemittel sind Pflanzennährstoffe.
Ja, steigende Produktionskosten, steigende Lebensmittelpreise. Jetzt hat die britische Nationalbank vor einer apokalyptischen Preissteigerung gewarnt. Ist es eine Panikmache aus Ihrer Sicht oder ist es ernst zu nehmen, beziehungsweise wird sich das wieder einpendeln?
Also mit apokalyptisch wäre ich ein bisschen vorsichtig. Das kann ich nicht greifen, wie groß die Apokalypse bei Preisen sein sollte. Mhm. Faktum ist, wir sind in all unseren Produktionssystemen sehr stark von den Energiepreisen abhängig. Wir haben es jetzt am Beispiel Dünger, am Beispiel Treibstoffe im Sektor Landwirtschaft dargestellt. Und ich gehe davon aus, dass die Energiepreise und Dünger zum Beispiel, Stickstoffdünger, ist nichts anderes als veredeltes Erdgas. Und dass die Gaspreise nicht mehr auf dieses Niveau zurückgehen, das wir vor 2021 hatten. Wir hatten ja auch schon vor Ukraine entsprechenden Anstieg bei den Energiepreisen. Das darf man ja nicht vergessen. Wir werden auf dieses Niveau nicht mehr zurückkommen. Daher werden unsere Produktionskosten höher bleiben und daher werden auch die Getreidepreise höher bleiben müssen. Ansonsten kann niemand produzieren. Wo dieses genau sein wird, ob das dauerhaft die 400 sind, ob man vielleicht wieder mal auf 300 zurückgehen, ob man vielleicht auf 500 gehen, das wird sich einpendeln. Aber wir werden so schnell auf das alte Niveau nicht mehr zurückkommen können.
Wir werden über dieses Thema gleich weiter diskutieren können, machen jetzt eine kurze Werbepause und setzen dann wieder fort.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Wir setzen im Club 3 fort. Wir waren bei den Düngemittelpreisen, wir waren bei den Nahrungsmittelpreisen, bei der Versorgungssituation mit Getreide. Ich habe mir noch ein bisschen in der Vorbereitung ein paar Schlagzeilen angeschaut. Es sind ja alle Kategorien betroffen. Vom Brot über Butter, über Faschiertes, über Fleisch. Und da entsteht in der Bevölkerung jetzt der Eindruck, um Gottes Willen, alles wird teurer. Und Sie sind da ein Motor drinnen, Milliardenumsatzunternehmen. Wie weit wirken Sie damit an dieser Verteuerungswelle? Weil es gibt ja auch das Argument beispielsweise, wieso auf einmal die Pellets um 40-50% teurer sind, das kann ja nicht alles nur an der Energie liegen, nur um ein Produkt zu nennen.
Ja, bei den Pellets kann man es relativ klar nachvollziehen. Bei den Holzpellets haben wir eine massiv steigende Nachfrage. Schauen Sie sich an, wie viele neue Pelletsheizungen pro Jahr installiert werden. Wir reden derzeit über etwa 15.000. Das wird ja auch massiv gefördert. Man will das ja, ist ja energiepolitisch auch in die richtige Richtung. Wenn eine Heizung eine Weile an 4 Tonnen Pellets verbraucht, dann sind das 70.000 zusätzliche Tonnen Holzpellets pro Jahr. Das ist eine neue Pelletsfabrik pro Jahr. Österreich, Deutschland läuft im Moment genauso, Frankreich läuft genauso. Das heißt, wir haben eine massiv steigende Nachfrage. Punkt 1. Punkt 2. Pellets werden aus einem Sägenebenprodukt hergestellt. Das heißt, solange Sie Holz einschneiden, gibt es ein Nebenprodukt, dann können Sie Pellets produzieren. Wenn Sie kein Holz mehr einschneiden, haben Sie kein Nebenprodukt, können Sie keine Pellets herstellen. Jetzt haben wir die Situation, dass wir einen Zyklus hinter uns haben, wo das gesamte Käferholz massiv eingeschnitten wurde. Da hatten wir auch genügend Rohstoff. Die Käferholzernten sind in den letzten 2 Jahren zurückgegangen, was auch jetzt zu einem ansteigenden Holzpreis führt. Aber es gibt weniger Sägenebenprodukte. Das heißt, weniger Rohstoff, steigende Nachfrage führt zu entsprechenden Preisreaktionen. So funktioniert der Markt.
Ich würde gerne noch einmal einhaken, was der Herr Dr. Weiland gerade gesagt hat. Die Preise steigen bei den Lebensmitteln. Ich komme noch einmal zurück. Jetzt müssen viele sparen. Fürchten Sie, dass der Bio-Boom und der Boom bei regionalen Produkten jetzt abebben wird?
Also natürlich gibt es eine Preissensitivität, das ist überhaupt keine Frage. Und es werden viele Konsumenten, die gerade so an der Kippe gewesen sind, nehme ich Bio, nehme ich nicht Bio, da wird durchaus ein bestimmter Anteil sein, die sagen, na, dann nehme ich wieder was Normales oder kaufe ein bisschen weniger. Ich glaube aber, dass jene Bevölkerungsgruppe, die aus Überzeugung, wenn sie so wollen, Hardcore Bio-Produkte gekauft hat, das auch weiter tun wird. Also ich rechne nicht mit einem Einbruch, aber vielleicht mit einer Verlangsamung der Kurve, die nach oben geht. Das kann man durchaus sehen.
Jetzt haben Sie auch schon sehr viel gesprochen über die Vernetzung der Wirtschaft. Österreich hat sich immer damit gerühmt, Europameister im Bereich des Biolandbaus zu sein. Die haben auch viel exportiert. Jetzt haben aber andere Länder auch die Bioproduktion hochgefahren. Wird das für Österreich schwieriger am Weltmarkt?
Es ist in der Tat so, die österreichischen Landwirte sind hier Pioniere und sind Vorreiter in der Biolandwirtschaft, was uns auch die Möglichkeit geschaffen hat, bei vereinzelten Produkten, ich nenne jetzt zum Beispiel Getreide, attraktive Exportmärkte aufzubauen. Schweiz, Deutschland, da haben wir eine sehr, sehr schöne Marktposition mit unserem Biogetreide. Und natürlich Deutschland, aber ganz besonders die Schweiz, versucht das jetzt aus eigenen aufzubauen. Daher gehen uns diese Märkte ein Stück weit abhanden, aber wir sind natürlich auf der Suche. Wir platzieren jetzt mehr in Italien, wir gehen ein Stück weit nach Frankreich. Wir müssen etwas weitergehen damit. Aber ich habe jetzt nicht unmittelbar Sorge, dass wir da unsere Produkte nicht weiterbringen. Und es wird auch weiterhin Absatzkanäle geben für steigende Bioproduktion.
Wir hören jetzt letztlich seit Wochen, dass Lebensmittelpreise steigen werden. Es bleibt immer ein bisschen nebulos, in welchem Ausmaß sich das abspielen könnte. Ich weiß schon, dass Sie nicht die Preise im Supermarktregal machen, aber Sie sind natürlich an einer Schlüsselposition dazwischen und sehen seit vielen Jahren diese Mechanismen und können das wahrscheinlich besser einschätzen als wir, die wir hier sitzen. Die Spanne beim Weizenmehl zum Beispiel im Supermarkt ist recht groß, aber sagen wir, im Mittel kostet ein Kilo wahrscheinlich so im Bereich 1,20 Euro, 1,30 Euro. Was wird es in 3 Monaten kosten, in 6 Monaten kosten aus Ihrer Sicht?
Also die Nahrungsmittelpreise, die Sie im Supermarkt sehen, sind ja nur zu einem relativ geringen Teil von den Rohstoffkosten, die wir als Landwirtschaft zu verantworten haben, geprägt. Es gibt dazwischen die gesamte Logistik, es gibt die gesamte Verarbeitungskette, es gibt die Lohnkosten, es gibt die Handelsspannen. Also das heißt, am Ende des Tages setzt sich der Preis, ob jetzt für Mehl oder für Nudeln oder was auch immer es ist, doch aus gewaltigen anderen Faktoren zusammen, die wir nicht beeinflussen können. Aus dem Blickwinkel der agrarischen Rohstoffpreise, gerade wenn Sie namentlich Weizen ansprechen, da glaube ich, sind wir auf einem Niveau jetzt mit 400, 430 Euro für die Tonne Weizen, wo ich denke, da könnte sich das jetzt schon eine Zeit lang einpendeln. Nur muss uns jedem von uns auch klar sein, die Welt ist so unberechenbar geworden in ihren Krisen, dass eine längerfristige Prognose, glaube ich, nicht seriös zu machen ist. Aber wenn Sie mich auf die nächsten paar Monate fragen, dann glaube ich, haben wir uns da in etwa eingependelt.
Und dieser Preis spiegelt sich jetzt schon im Supermarktregal wieder? Oder ist das was, was in ein paar Monaten sozusagen jetzt zum Tragen kommt?
Ein guter Teil des Preises ist da bereits in die Kalkulationen eingeflossen.
Also das würde eigentlich die Meinung der Experten, der Wirtschaftsforscher unterstützen, die sagen, den Peak, also den Höhepunkt, hat man bei dieser Preisbildung wahrscheinlich schon jetzt einmal erreicht, würde auch für die Lohnpreisverhandlungen, also für die Gehaltsverhandlungen, dann ein bisschen Entspannung bringen. Wir haben ja eine Situation mit 7,2% Inflationsrate. Was soll der Betriebsrat tun, außer entsprechend hohe Forderungen stellen seinen Kollegen gegenüber. Ob das volkswirtschaftlich immer sehr gescheit ist oder ein halbes Jahr später, könnte es vielleicht schon anders ausschauen. Also diese Lohnpreisspirale ist eine große Gefahr. Sie stehen da mittendrin als Vermarkter von Agrarprodukten.
Also ich kann da nur zu großer Besonnenheit aufrufen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn die Kaufkraft der Menschen entsprechend groß ist. Lohnerhöhung heißt ja auch Kaufkraft stärken. Wir freuen uns ja, wenn die Menschen dann wieder zu uns in unsere Märkte kommen und etwas kaufen können. Auf der anderen Seite müssen wir sehr, sehr aufpassen, dass wir da nicht eine Spirale in Gang setzen, die wir dann nicht mehr einbremsen können. Und ich glaube, gerade der starke Treiber, Inflationstreiber, Energiekosten, das war ja der Haupttreiber in den letzten Wochen und Monaten, da dürften wir tatsächlich einen gewissen Peak erreicht haben. Und daher ist, glaube ich, jetzt Besonnenheit ausgerufen.
Aber Sie sind ja auch Versorger mit Mineralölprodukten, mit Energie, mit Diesel für die Landwirte. Haben Sie da eine Chance, mäßigend auf diese Preisentwicklung Einfluss zu nehmen? Oder ist es eine Gegebenheit, wo man sich dem Markt stellen muss und sagt, sorry, ich muss auch mehr zahlen, ihr müsst mir auch dabei beim Preis folgen?
Dr. Weiland, ich glaube, bei Energiepreisen als einzelnes Unternehmen, nicht einmal als Republik Österreich, würde ich sagen, können wir hier auf die Rohölnotierungen und auf die Fertigprodukte Notierungen einwirken. Und die Handelsmargen, die sie bei diesen Produkten haben, sind so bescheiden, dass sie da keinen Wirkmechanismus haben, um hier einzugreifen. Aber ich sage auch da, ich glaube, wir haben hier eine gewisse Spitze erreicht. Ich glaube, dass da die Förderländer auch schnell genug reagieren und Mengen nachschieben. Ich glaube, dass dauerhaft die Förderländer im arabischen Raum und so weiter nicht interessiert sind, das ausufern zu lassen und dass der Markt mit genügend Mengen versorgt werden wird. Und das mag jetzt zynisch klingen, aber ich glaube, das Thema Russland, irgendwann hat man einen Gewöhnungseffekt in den Märkten. Und wir werden daher da auch, glaube ich, eher die Spitze erreicht haben.
Apropos die Spitze erreicht. Eine Spitze erreicht hat auch der Bauboom. Davon haben auch Sie profitiert. Jetzt gibt es auch in den Lieferketten immer wieder Probleme. Manches wird knapp. Glauben Sie, wird auch der Bauboom ein Ende finden? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also unsere Einschätzung ist die, dass wir in eine Gesundungsphase kommen sollten. Und ich glaube, das ist für alle Beteiligten gut. Wir haben in den letzten Monaten da und dort durchaus eine Überhitzung gesehen, eine Überreaktion, Übernervosität. Und das ist nie gut für einen Markt. Und wenn wir jetzt wieder auf ein Normalmaß kommen, dann sollte das für alle Beteiligten gut sein. Wir rechnen damit, dass weiter gebaut wird. Auch wenn die Zinskosten ein bisschen ansteigen werden und die Finanzierungskosten sich ändern werden. Aber es wird weiter gebaut werden. Wir haben ja Bedarf, die Wirtschaft ist ja gesund, sollten wir überhaupt nicht irgendwie in Zweifel ziehen. Und wenn ich bei uns schaue, wir haben so viele Projekte bei uns auf den Tischen liegen, warum sollen wir die nicht umsetzen? Vielleicht haben sich unsere Kalkulationen etwas geändert, aber wir werden sie umsetzen und das in einem gesunden, vernünftigen Umfeld.
Ja, die Schwierigkeit war ja auch, oder zum Teil ist es noch, aber war vor allem, dass man kaum Angebote, fixe Angebote bekommen hat, weil die Firmen gesagt haben, ja, wir wissen ja selber nicht, was uns verrechnet wird, wenn ich Bauholz brauche, wenn ich Stahlprodukte brauche und. Und das verrechne ich dann weiter. Aber wie will man ein Haus kalkulieren? Man sagt, na, vielleicht dort ist ein Fragezeichen und dort ist ein Fragezeichen und am Schluss kostet es das Doppelte. Also das wird sich ein Privater nicht leisten können.
Also Fixpreisangebote sind zurzeit kaum zu kriegen und sind sehr, sehr schwierig, weil eben diese Unsicherheit in den Ketten drinnen ist. Und daher, glaube ich, können wir alle nur interessiert sein, dass hier wiederum eine Normalisierung eintritt. Und wenn Sie sich diese Lieferketten anschauen, ich vergleiche das immer sehr gerne mit einem Rohrsystem, das sich über Jahre ausoptimiert hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Jeder Hersteller, jeder Logistiker, jeder Verarbeiter hat seine Kapazitäten optimiert. Niemand hat sich Überkapazitäten leisten können. Jeder hat es ans Optimum herangeführt. Und wenn Sie jetzt in diesem Netzwerk, in diesem Rohrsystem irgendwo einen Engpass drinnen haben, weil irgendwo eine Verstopfung entsteht, egal was es ist, ist es die Energie, ist es der Rohstoff, ist es das Personal, sind es die LKWs, dann hat das Auswirkungen auf die gesamte Kette und macht die gesamte Kette nervös. Und wenn wir da wieder etwas mehr Ruhe hineinbringen, glaube ich, dann ist das für alle gut.
Wir wären damit schon wieder beim Thema Versorgungssicherheit angelangt, mit dem wir begonnen haben in dieser Gesprächsrunde. Das zentrale Problem ist da für Österreich betrachtet das Gas, das ja zum Großteil aus Russland kommt. Wie wäre denn das Gas aus Ihrer Sicht zu priorisieren? Wer sollte denn Gas bekommen, falls Moskau doch irgendwann den Hahn abdreht?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Menschen mit Nahrungsmitteln, mit ihren Grundbedürfnissen befriedigt werden. Wir sollten uns eine einfache Bedürfnispyramide ganz einfach bauen. Für mich gehören auch Medikamente dazu, zum Beispiel lebensnotwendige. Und da wird es vielleicht noch ein paar andere Produkte oder Themen geben, die ich jetzt so nicht parat habe. Und das sollte auch die Priorisierung in der Gasversorgung sein. Ja? Für mich persönlich, wenn es nach meiner persönlichen Bedürfnispyramide geht, dann ist das Thema Raumheizung eigentlich das Letzte. Das ist ganz oben, weil notfalls ziehen wir mal wieder einen Pullover an oder einen Anorak und von mir aus schlafen wir sogar noch mit dem Schlafsack. Ja? Aber keine Milch im Regal zu haben oder vielleicht keine Medikamente zu haben, weil der Hersteller keine Energie hat und kein Gas gab. Ich glaube, diese Vorstellung wollen wir nicht.
Ich glaube, wir haben alle lernen müssen oder durch den Schock des Überfalls von Putin auf die Ukraine, dass die Selbstverständlichkeiten nicht selbstverständlich sind. Und auf einmal ist vieles in Frage gestellt, bis hin zu den Lieferketten, der Versorgungsqualität, die wir gewohnt sind bei Pharmaprodukten. Man geht in die Apotheke und man bekommt das Gewünschte. Und auf einmal heißt es vielleicht, das gibt's nicht mehr. Daher, Sie plädieren dafür, dass man eigentlich Vorsorgepakete oder einen Plan erfüllen sollte, wo in jedem Haushalt oder in jedem Betrieb Art Notfallspläne da sind mit einem Versorgungsanteil.
Ja, ich würde tatsächlich auf diese Bedürfnispyramide zurückgreifen und sagen, was haben wir denn als Volkswirtschaft als Grundbedürfnisse, um die Menschen versorgen zu können? Wie gesagt, Nahrungsmittel, Medizin, Soziales, das steht an oberster Priorität. Und dann haben wir ein paar so Dinge, auf die wir vielleicht verzichten können oder die wir vielleicht etwas später anreihen, dass wir persönlich jeder gefordert sind, für sich zu sorgen als mündige Menschen. Das liegt auf der Hand. Aber es gibt sicherlich auch Dinge, da kann der Einzelne wenig tun dafür, um das zu organisieren. Das sollten wir dann gemeinsam tun. Und ich habe schon gesagt heute, Private-Public Partnership, staatlich organisiert, aber wir als Unternehmen gemeinsam sollten hier was tun.
Aber es ist ja auch das Verhalten der Konsumenten ein interessantes Barometer-Signal, wie wir es erlebt haben bei Covid. Auf einmal diese Toilettpapier-Mania, die eingesetzt hat. Jeder ist, wie wir gesprochen haben, mit einem Einkaufswagen voll mit WC-Papier, als gäbe es kein Morgen mehr. Hat sich alles in der Zwischenzeit entspannt. Ist sowas im Moment auch wieder feststellbar oder sind die Leute da ein bisschen routinierter geworden?
Also ich glaube, es gibt jetzt im Moment nicht den Anlass dafür. Die Menschen routinierter geworden sind, das weiß ich nicht. Der Anlass ist jedenfalls weggefallen. Aber ich glaube, in der Krise, und da möchte ich jetzt gar nicht auf die anderen den Finger zeigen, da setzt da und dort das rationale Verhalten aus. Da gibt es ein anderes Verhaltensmuster und auf das muss man sich einstellen, um das möglichst rauszunehmen.
Wovon überhaupt gar nicht mehr gesprochen wird in der jetzigen Krise, ist eigentlich der Klimawandel. Der rückt total in den Hintergrund. Jetzt sind Sie aber auch dafür bekannt, dass Sie ein Agro-Lab haben, dass Sie sich auch damit auseinandersetzen, mit Technologien in diesem Bereich. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen?
Also ich finde das in der Tat auch sehr bedenklich, wie das Thema Klimawandel jetzt in den Hintergrund gerückt ist. Und ich glaube, wir sind schnellstens gefordert, das wieder zum Thema Nummer eins zu machen. Nicht zuletzt deshalb, weil wir als Landwirtschaft ja der erste Seismograf beim Klimawandel sind. Wir erleben sie als erstes, wenn sich beim Wetter etwas ändert. Und wir haben versucht, vor einigen Jahren über das Agro-Innovation Lab uns Gedanken zu machen, wo gibt es Lösungen für die Landwirtschaft, die zukunftsorientiert sind im Bereich der Technologie. Das kann sein im Saatgutbereich, in der Digitalisierung, im Pflanzenschutz, in der Irrigation, in der Bewässerung. Und das nach dem Muster, dass wir uns ganz gezielt den internationalen Märkten, auch nach Startups, nach neuen Ideen umgesehen haben. Und das ist unser Beitrag, den wir versuchen, hier als Baselstein am gesamten Lösungskonzept auch zu liefern.
Jetzt ist das für Sie natürlich alles sehr banal, weil Sie jeden Tag damit zu tun haben. Aber ich habe nachgelesen, Sie haben einmal gesagt, jeder dritte neu verkaufte Traktor ist satellitengesteuert. Warum ist das notwendig?
Wir machen diese Satellitensteuerungen oder die Landwirtschaft setzt diese Satellitensteuerungen ein, um noch präziser zu werden, um noch genauer zu werden. Ich muss Ihnen das jetzt kurz als Beispiel bringen. Wenn Sie normalerweise mit einem Traktor fahren, dann haben Sie immer eine gewisse Ungenauigkeit und dann haben Sie sogenannte Überlappungen beim Düngen, beim Säen, beim Pflanzenschutz. Wir liefern Traktoren aus, die fahren mit einem 30 Meter breiten Gerät auf 2 Zentimeter genau, sodass wir Überlappungen de facto vermeiden können. Das heißt, Einsparung bei Diesel, Einsparung bei Dünger, Einsparung bei Pflanzenschutz mit den entsprechenden Auswirkungen, mit den positiven Auswirkungen auf die Umwelt, natürlich auch auf die Finanzen. Und da sind wir mittlerweile mit der Technologie so weit, dass das nicht mehr nur für Großbetriebe und Spezialisten ist, sondern da sind wir tatsächlich mitten in der praktischen Landwirtschaft angekommen. Und da wird es noch viele Entwicklungen geben. Ich behaupte, dass wir in 3, 4, spätestens 5 Jahren so weit sind, dass wir auch einen entsprechenden Roboter-Einsatz haben, um vielleicht in der Unkrautbekämpfung Pflanzenschutz zu ersetzen durch Roboter, die fahren und Ähnliches. Und da wollen wir mit dem Agro-Innovation Lab sozusagen immer am Ausguck sein und schauen, wo gibt es Lösungen und wo finden wir etwas, wo gibt es jemanden in der Welt, der uns hier schon ein bisschen den Weg zeigen kann.
Es gibt ja ein Vorurteil gegenüber der Landwirtschaft, dass man sagt, ja, das ist sehr was Traditionelles und die bauen Erdäpfel an oder die bauen Zuckerrüben an oder die bauen Getreide an und das ist halt Jahr für Jahr das Gleiche. Wer sich näher damit beschäftigt, wird sehen, wie Sie es gerade auch geschildert haben, wie feinnervig das geworden ist, wie dynamisch die Entwicklung ist, wie rasch das voranschreitet und viele Landwirte sind viel innovativer als andere Unternehmer, von denen man das eher erwarten würde. Ein Beispiel nur noch zur Abrundung des Bildes. Ich war mal in Kanada bei einer riesigen Farm, haben tolle Maschinen gehabt und, war sehr eindrucksvoll und dann sind wir aber am Hof in ein Zimmer gekommen, das hat ausgeschaut wie eine kleine Börse und dann hat der eine zu uns gesagt, und da verdienen wir wirklich das Geld. Im Klartext, die haben Vorausverkäufe getätigt und, von ihren riesigen Mengen. Und wenn man das geschickt macht, kann man wahrscheinlich auch gut dabei verdienen. Ist nicht generell typisch, aber ich wollte nur damit sagen, wie viele moderne Instrumente, neue Möglichkeiten aufgetan werden, gerade von einem Berufsstand, den man für sehr traditionsverbunden hält.
Sehr Dr. Weiland, da müssen Sie nicht nach Kanada fahren. Ich lade Sie ein, fahre nächste Woche mit Ihnen nach Mistelbach. Da sehen Sie auch, wie wir Börsenverkäufe für die Landwirtschaft machen, wie wir Futures verkaufen, um Preise abzusichern. Also das ist bei uns angekommen. Dass die Landwirtschaft traditionell ist, ja, im Sinne von nachhaltig, im Sinne von Werteverhalten, glaube ich, gilt das für die Landwirtschaft. Das schließt aber das Moderne, das Aufgeschlossensein für Digitalisierung, für moderne technologische Entwicklungen überhaupt nicht aus. Ich sehe da keinen Widerspruch. Und die Landwirtschaft lebt das sehr gut.
Und das geht über die Generationen hinaus, weil es doch voraussetzt, dass die Junglandwirte quasi diese Offenheit haben, diese Bereitschaft haben, sich mit Internet, mit modernsten Technologien auseinanderzusetzen.
Also ich glaube, ein wesentliches Element der österreichischen Landwirtschaft ist, dass wir eines der besten Ausbildungssysteme weltweit haben hier in der Landwirtschaft. Wir haben ein flächendeckendes System von sehr, sehr guten landwirtschaftlichen Fachschulen. Wir haben ein sehr gutes System an landwirtschaftlichen Mittelschulen hier in Österreich. Dazu kommen auch die Fachhochschulen und die Universität für Bodenkultur. Ich glaube, dass es kaum ein Land gibt, wo ein Landwirt, wenn er den Betrieb übernimmt als junger, so ein tolles Ausbildungsniveau hat wie in Österreich. Und das ist eine gute Absprungbasis.
Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, das wir dann gleich wieder fortsetzen können nach einer kurzen Werbepause. Und dann sind wir gleich wieder zurück im Club 3.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Wir sind wieder zurück im Club 3 und setzen fort mit dem wichtigen Thema Ausbildung in Österreich sehr gut. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Landwirtschaft in einem internationalen Wettbewerb steht. Und wenn man die Flächenausmaße oder die Betriebsgrößen etwa in Osteuropa hernimmt, müssten die doch viel bessere Chancen haben. Oder hört man auch oft, wie sollen die kleinen strukturierten österreichischen Landwirtschaftsbetriebe mit denen konkurrieren können. Aber es ist doch möglich.
Also es gibt viele Faktoren, die uns natürlich einen gewissen Nachteil verschaffen. Das sind die berühmten Skaleneffekte der Wirtschaft, wenn es um Größenordnungen geht. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch viele Wettbewerbsvorteile als Österreicher. Ich habe das Thema hochwertige Ausbildung angesprochen. Es geht aber auch darum, dass wir einen sehr kaufkräftigen Markt haben für unsere Produkte, die wir herstellen. Wir sind in vielen Produkten auch im Exportmarkt sehr stark geworden. Denken Sie an unsere hochwertigen Käse, an Fleischprodukte, an Backwaren, die wir exportieren können, weil wir eine ganz hervorragende Lebensmittelindustrie haben, die auch entsprechend uns Exportmärkte erobern lässt. Also in der gesamten Wertschöpfungskette, denke ich, haben wir in den letzten Jahren uns ganz hervorragend behauptet und bewährt.
Sie haben jetzt gerade die Skaleneffekte angesprochen. Heißt das, dass auch die österreichische Landwirtschaft mehr in Technologie investieren muss, zwangsläufig? Und welche Rolle spielt jetzt die staatliche Investitionsprämie?
Also ich glaube, die österreichische Landwirtschaft investiert sehr viel in Technologie und in die technologische Entwicklung. Wir haben vorhin schon über die Satellitenausstattung gesprochen. Da gibt es noch eine Reihe anderer Beispiele. Wir könnten über die vielen Melkroboter sprechen. Wir könnten über die Ausstattung der Sämaschinen, Pflanzenschutzgeräte. Gibt es eine breite Palette an Themen. Natürlich ist es so, dass wenn diese Investitionen entsprechend auch gefördert werden und unterstützt werden, zielgerichtet gefördert und unterstützt werden und da wieder vor allem auch die jungen Landwirte unterstützt werden, in Innovation zu investieren, dann beflügelt das dann den Markt. Das ist überhaupt keine Frage. Dann bringt das aber auch einen entsprechenden Fortschritt für die Landwirtschaft selber.
Ist der jetzt besonders wichtig, wenn jetzt die Leute vielleicht mehr auf den Preis schauen werden aufgrund der Inflation?
Naja, wir haben derzeit ja in der Landtechnik die Situation, dass wir eher auch mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen haben. Wir haben ja genauso wie in der Automobilindustrie das Thema Chipmangel, Lieferkettenprobleme. Und es sind derzeit die gesamten Auftragsbücher mal abzuarbeiten, die wir voll haben. Und dann kann man wieder in die nächste Phase gehen und schauen, wie kann man jetzt neuerlich Nachfrage erzeugen.
Rahmenbedingungen entstehen zum einen aus der wirtschaftlichen Tätigkeit heraus, zum anderen werden sie von der Politik gesetzt. Jetzt gibt es seit kurzem einen neuen Landwirtschaftsminister. Was sind denn Ihre Erwartungen an ihn, beziehungsweise welche Themen sollten denn da weit oben auf der Agenda stehen?
Also der österreichische Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig ist ja ein alter Hase, der kennt das System Landwirtschaft von der Pike auf, ist lange genug dabei gewesen. Ich glaube, ich muss ihm jetzt nicht eine Agenda vorschreiben und Ratschläge erteilen, aber ich glaube, die große Herausforderung ist die Umsetzung der GAP, Punkt 1. Punkt 2, in dem Zusammenhang natürlich auch der Klimawandel. Ich habe gesagt, die Landwirtschaft ist der erste Seismograf für den Klimawandel. Das heißt, die Landwirtschaft ist auf der einen Seite Betroffener, auf der anderen Seite aber natürlich auch ein Mitwirkender. Und das in Einklang zu bringen, dass wir als Landwirtschaft unseren Beitrag auch leisten. Und die Landwirtschaft kann sehr viel tun. Wir haben ja auch die Möglichkeit, entsprechend die CO2-Speicher anzubieten. Der Boden kann speichern, der Wald kann speichern. Das heißt, wir sind ja jemand, der hier einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz immer schon leistet, aber auch noch Potenzial hat. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Notwendigkeit, dort, wo wir tatsächlich auch emittent sind, unseren Beitrag zu leisten, dass wir das entsprechend reduzieren können. Und da, glaube ich, hat die Agrarpolitik in den nächsten Jahren ein großes Aufgabenfeld, neben all den Fragen des Marktes, der Vermarktung, des Qualitätsmanagements etc., die ohnehin alle bekannt sind.
Die CO2-Steuer ist für Sie etwas, was schon gegessen ist, quasi inhaltlich? Oder würden Sie sich, wie der oberösterreichische Landeshauptmann es gefordert hat, ein Hinausschieben wünschen?
Ja, wenn man ehrlich ist, Herr Dr. Weiland, ich glaube, wir alle reagieren ökonomisch. Unser Kaufverhalten als Konsumenten, aber auch als Wirtschaftsunternehmen, ist immer preisgetrieben. Und wenn wir tatsächlich im Energiebereich eine Wende herbeiführen wollen, dann müssen wir auch unseren Konsum überdenken. Und den Konsum werden wir erst überdenken, wenn es entsprechende Bepreisungen gibt. Wie das jetzt technisch gemacht wird, ob das über eine CO2-Steuer oder wie auch immer ist, da gibt es Experten dafür, die wissen das besser. Aber wir werden Energie besteuern müssen und diese Einnahmen auch für entsprechende Zweckwidmungen einsetzen müssen, um entsprechend eine Verhaltensänderung bei den Menschen herbeizuführen. Ansonsten bleibt das alles ein leeres Gerede und da wäre es um diese Welt verdammt schade.
Populäres Gerede. In Umfragen geben Konsumenten...
Haben wir heute noch nicht gemacht,
hoffentlich. Aber in Umfragen geben Konsumenten gerne zum Besten, dass sie immer auf die Qualität schauen, niemals auf den Preis und sind bereit, für Qualität mehr zu zahlen. Jetzt sieht man, es ist nicht ganz so, das hat man schon immer gesehen am Kassenbon. Und man sieht es im Speziellen jetzt auch schon in Deutschland beim Fleisch, das gekauft wird, das ist nämlich das Billigste. seitdem die Inflation wieder steigt. Funktioniert der österreichische Markt da gleich, glauben Sie, oder gibt es da also Unterschiede zwischen den österreichischen Konsumenten und den deutschen?
Also ich glaube, wenn man es im direkten Vergleich mit Deutschland sich anschaut, dann haben wir hier in Österreich schon ein ganz besonderes Qualitätsbewusstsein bei den Konsumenten, einen besonderen Qualitätsstandard, den wir aber insgesamt als Nahrungsmittelwirtschaft, beginnend von der Landwirtschaft bis hin zur Verarbeitung, auch tatsächlich liefern. Die Konsumenten honorieren das auch. Die Konsumenten sind im großen Stil auch sehr loyal dem österreichischen Nahrungsmittelangebot gegenüber. Und ich glaube, da haben wir gerade im Vergleich zu Deutschland schon einen schönen Vorsprung.
Was diese Qualitätsstandards anlangt, sind die ja nicht in allen Ländern gleich. Jetzt hat Österreich ein sehr hohes Maß an Vorgaben, an Vorschriften, wie Lebensmittel zu beschaffen sein müssen. Das ist nicht, oder wie Tiere gehalten werden müssen. Das ist nicht in allen Ländern gleich. Wie europäisch ist Europa da?
Ich glaube, dass wir da in unseren Anforderungen sehr europäisch sind, dass wir da im großen Stil einen Gleichklang haben, was die Qualitätsanforderungen betrifft. Ich glaube nur, wir müssen eine vernünftige Balance finden zwischen dem, was wir fordern, was wir auf der anderen Seite aber auch noch bereit sind zu bezahlen. Und da, glaube ich, muss man mit der Landwirtschaft fair umgehen und sagen, man kann ja etwas fordern. Die Landwirtschaft hat in den letzten vielen Jahren auch bewiesen, dass sie immer wieder die Anforderungen, die an sie gestellt worden sind, erfüllt haben, dass sie auch immer sehr flexibel war. Und am Ende des Tages muss das, was gefordert wird, auch bezahlt werden. Und ich glaube, diese Fairness gilt es immer wieder einzufordern.
Und wird der Klimawandel neue Produktionen ermöglichen für Österreich?
Also die österreichische Landwirtschaft, nicht nur die österreichische, ich glaube die weltweite, aber wenn ich es einmal auf unsere herunterbreche, wir reagieren laufend schon auf den Klimawandel. Wir reagieren laufend und das ist vielleicht zu wenig bekannt, aber wir haben eine ganz hervorragende Saatgutwirtschaft in Österreich mit ganz hervorragenden Züchtungserfolgen. Und wenn Sie sich anschauen, dass wir vielleicht vor 10, 15 Jahren in Österreich ein paar tausend Hektar Sojabohnen gebaut haben, das war eher so ein bisschen ein Nischenthema für Experten. Mhm. Wir werden heuer 85.000 Hektar Sojabohnen bauen. Das heißt, hier hat die Züchtung darauf geachtet, dass wir Sorten bekommen, die in Österreich entsprechend angebaut werden können, unseren Klimabedingungen entsprechend angepasst sind. Dasselbe sehen wir bei Mais. Eine Pflanze, die besonders ertragreich ist, die besonders wichtig ist auch für die Industrie, Stärkeindustrie, Zitronensäureindustrie, Futtermittelindustrie etc. etc. In meiner Kindheit, ich komme aus dem Weinviertel, hat es dort kaum ein Maisfeld gegeben. Wenn Sie heute ins Weinviertel gehen, wird dort Mais durchaus erfolgreich angebaut, weil wir aus der Züchtung heraus entsprechende Qualitäten bekommen haben. Das heißt, wir reagieren permanent auf diesen Klimawandel mit unseren Sorten, mit den Kulturmaßnahmen, mit der Art der Bodenbearbeitung. Eine Bodenbearbeitung, die besonders wasserschonend vorgeht. Da haben wir sehr, sehr viel gelernt. Da haben wir auch sehr viel Technologie in die Landwirtschaft gebracht, mit pflugloser Bodenbearbeitung etc. etc. Das heißt, die Landwirtschaft reagiert permanent auf diesen Klimawandel.
Wenn wir schon bei diesem Thema sind, sehr heftig kritisiert wird, dass in Österreich zu viel verbaut wird von freier Fläche. Wie weit ist das für die Landwirtschaft relevant?
Ja, natürlich. Jeder Hektar, der verbaut wird, fehlt uns in der Landwirtschaft und fehlt uns in der Produktion, nicht? Auf der anderen Seite, jeder Hektar, der verkauft wird, wird aber auch von einem Landwirt verkauft. Das ist die Kehrseite der Medaille, muss man fairerweise auch sagen. Ich glaube, dass wir insgesamt als Gesellschaft zu mehr Vernunft aufgefordert sind, mit unseren Naturressourcen. Und Boden gehört dazu. Das ist nicht ganz einfach wieder beschaffbar. Ein Boden, der mal verbaut ist, ist verbaut. Und es dauert extrem lang, bis wir den wieder zurückführen können. Wir sollten da etwas vernünftiger und bedächtiger damit umgehen. Aber da ist jeder Einzelne von uns gefordert und jeder Einzelne von uns zu einer entsprechenden Verantwortung aufgerufen.
Der Umgang mit natürlichen Ressourcen, mit Boden, ein weiteres Thema ist der Umgang mit Wasser. Wir in Ostösterreich schauen doch in letzter Zeit immer wieder auch auf den recht trockenen Neusiedlersee. Wie sehen Sie denn da in Österreich die Situation, auch mit Blick in die Zukunft, mit Blick auf den Klimawandel? Haben wir genug Wasser? werden wir es weiterhin haben?
Ich glaube, wir haben tatsächlich die Herausforderung, dass wir uns in Österreich mit dem Thema Wasserversorgung auseinandersetzen unter dem Blickwinkel, wie versorgen wir Ostösterreich dauerhaft mit Wasser in der Landwirtschaft. Das sind ja Themen, die Sie nicht von heute auf morgen bewerkstelligen können. Wir sehen in den letzten Jahren immer wieder extreme Wetter oder wir sehen Wetterextreme, Starkregen, Unwetter, auf der anderen Seite lange Trockenperioden. Und wir sind ja jetzt gerade wieder in so einer Phase, wo es uns nicht regnet, obwohl wir es brauchen würden. Und daher müssen wir uns mit dem Thema Wasserversorgung der Landwirtschaft in Ostösterreich intensiv auseinandersetzen. Das ist ein Gebot der Stunde. Das wird nicht einfach sein. Das ist eine Infrastrukturinvestition, die sehr, sehr viel Geld kosten wird. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, da geht es wieder um Eigenversorgung. Was ist uns Eigenversorgung wert? Was sind wir als Gesellschaft dazu bereit, auch beizutragen, dass wir unsere Nahrungsmittel in gewohnt guter Qualität sicher zur Verfügung gestellt bekommen?
Und unser Wasser hat ja eine hohe Qualität oder auch im städtischen Bereich können wir das von Wien her ja auch sagen. Da haben wir einen hohen Standard. Wenn man an andere Regionen oder Gebiete denkt, etwa in Afrika, hat das Wasser noch einmal eine ganz andere dramatische Bedeutung zwischen Ländern, die vielleicht verfeindet sind, wer Anspruch auf das Wasser hat. Wir sind da noch privilegiert und haben Geld und Zeit, dieses Problem anzugehen.
Also, weil wir heute schon einmal über die Bedürfnispyramide gesprochen haben, wir sind ja in der glücklichen Situation, dass wir über Wasser nicht reden, weil Wasser derzeit ad libitum vorhanden ist. Aber wir sehen ja ganz genau, wo sind die Konfliktherde dieser Welt? Immer dort, wo es um Wasser geht. Ob es jetzt Afrika ist, ob es Vorderasien ist. Und es ist nur zu hoffen, dass bei uns immer genügend Wasser verfügbar ist, dass wir in der Qualität Nahrungsmittel herstellen können und versorgen können.
Es hat dem Economist einmal gegeben, im Jahr 2014, allerdings schon relativ lange her, ein Ranking.
Muss ich diesen Artikel jetzt kennen?
Nein, weil ein Ranking über den Selbstversorgungsgrad einzelner Länder und Österreich stand ganz oben. Würden Sie das heute auch noch so unterschreiben? Würden Sie das heute auch noch so sehen?
Ja, ich glaube, dass wir uns mit Grundnahrungsmitteln sehr, sehr autark versorgen können. Wobei, das sind natürlich immer statistische Fragen, nicht? Wir haben das jetzt heute ja schon einmal kurz beim Gas diskutiert. Ja, wir haben einen riesen Gasspeicher. Die Frage ist, wem gehört das Gas? Ist der Speicher voll? Ja oder nein? Und das ist auch bei dieser Selbstversorgungsfrage so. Das sind Zahlen, die berechnet werden, wie viel wird in einem Land hergestellt. Da muss ich aber auch dafür sorgen, dass es da ist und dass es dann verfügbar ist, wenn ich es brauche. Ansonsten ist es eine statistische Zahl. Und genau das ist das, worüber wir heute schon gesprochen haben. Ich glaube, darüber sollten wir uns Gedanken machen. Aber wir können beruhigt sagen, mit Grundnahrungsmitteln, mit hochwertigen und gesunden Grundnahrungsmitteln versorgt uns die Landwirtschaft ausreichend. Und das ist auch genügend zu würdigen.
Frage an den Praktiker. Sie haben sehr viele Produkte, sehr viele Branchen. Wenn man sich das überlegt, wie sicher ist Österreich da aufgestellt? Wo kann es Schwachpunkte geben? Wir haben jetzt vom Wasser gesprochen, wir haben über Energie uns schon unterhalten. Gibt es noch andere Schwachpunkte, über die wir uns Gedanken machen sollten und Vorräte etwa anlegen sollten?
Ich glaube, das Thema Blackout-Risiko ist oft genug diskutiert worden. Ich bin da jetzt nicht der Experte dafür, aber ich glaube, das ist ein Thema, um das sich die Versorgungswirtschaft, die Elektrizitätswirtschaft zu kümmern hat. Ich glaube, ein ganz zentrales Thema ist die Gesundheitsvorsorge, auch etwas, was in unserer Republik als sowas von selbstverständlich gesehen wird. Egal, wo Ihnen etwas passiert, es ist binnen Minuten ein Notarzt da, notfalls auch mit dem Hubschrauber da und bringt Sie in die beste Klinik. Sie werden nicht gefragt, wie Sie heißen und wo Sie versichert sind. Sie werden bestmöglich versorgt. Ich glaube, das ist schon auch etwas, was uns erst in einer Krise bewusst wird, welchen hohen Wert und welchen hohen Standard wir hier in Österreich haben, der, glaube ich, auch im internationalen Vergleich kaum wo so gehalten wird. Das Sozialsystem, die Versorgung mit Kranken, mit Alten, aber natürlich auch das gesamte Thema Nahrungsmittel. Das ist ein zentrales Thema, wo wir uns die Gedanken machen sollten.
Da sind wir aber in einer relativ, oder wie Sie es geschildert haben, in einer an sich sehr guten Situation. Sie vertreten den Raiffeisensektor. Das ist
den Raiffeisenwarensektor.
Warensektor. Das ist ein Modell eines gemeinsamen Wirkens, das aus der Tradition heraus entstanden ist, das keine Aktiengesellschaft im klassischen Sinn ist.
Das ist eine Genossenschaft.
Das ist eine Genossenschaft, hat ganz andere Kriterien. Ist das zeitgemäß? Ist das modern? Oder ist es eigentlich von vorgestern?
Sie erwarten sich ja nicht, dass ich sage, von vorgestern.
Nein, aber ich habe andere Optionen auch offen gelassen.
Herr Dr. Weiland, ich glaube, gerade jetzt wird uns das bewusst. Genossenschaften sind in Krisenzeiten entstanden. Und das ist die Stärke. Genossenschaften funktionieren gerade in der Krise extrem gut. Und wenn Sie sich anschauen, unsere Mitglieder sind Landwirte, von denen sind wir gegründet worden. Das sind unsere Eigentümer. Und wir haben vom ersten Tag der Pandemie weg bis jetzt hin auch zu dieser tragischen Ukraine-Krise zu jeder Stunde unsere Landwirte versorgt mit Dünger, mit Saatgut, mit Pflanzenschutz, mit Futtermitteln. Es musste nie darüber diskutiert werden, ob es in einem Stall kein Futter gibt, weil wir immer als Versorger verfügbar waren. Ich glaube, das ist der wirkliche Wert, den wir als Genossenschaft hier auch haben, weil wir die Möglichkeit haben, nachhaltig zu agieren. Wir müssen nicht krampfhaft jeden Tag auf Ergebnisse schauen. Natürlich müssen wir auch Ertrag erwirtschaften, keine Frage, sonst könnten wir uns das alles nicht leisten. Aber weil wir heute auch schon über Innovationen diskutiert haben, ich glaube, das sieht man auch sehr klar. Friedrich Wilhelm Raiffeisen hat ja sinngemäß gesagt, was einer alleine nicht kann, das können wir gemeinsam. Stellen Sie sich vor, ein einzelner Landwirt sollte all diese Innovationen, alle diese technischen Themen allein entwickeln. Wir machen das gemeinsam. Das ist eine moderne, zeitgemäßes Leben dieses Genossenschaftsgedanken, gemeinsam sich mit Entwicklungen der Zeit und der Zukunft auseinanderzusetzen und die Mitglieder damit in eine entsprechende Position zu bringen. Und da habe ich ein gutes Gefühl. Ich glaube, dass wir da sehr, sehr zeitgemäß unterwegs sind.
Ja, vom Spannungsfeld her war das die positive Variante, die Sie geschildert haben, kann man auch vielfach nachvollziehen. Andere Erfahrungen sprechen davon, naja, dann bist du ja abhängig von einem Riesen, der da ein Giebelkreuz darüber hat und da muss er brav mit hopsen, dann wird die Welt halt einigermaßen in Ordnung bleiben für mich. Aber so wirklich dieses Fortschrittsdenken werden ja auch nicht alle haben.
Naja, also genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist niemand abhängig, weil die Genossenschaft hat ein paar ganz wesentliche Grundelemente. Das eine ist davon die Freiwilligkeit. Es ist eine freiwillige Mitgliedschaft in einer Genossenschaft und ein freiwilliges Mitwirken. Das zweite ist die Selbstbestimmung. Es bestimmt die Generalversammlung im Lagerhaus in Mistelbach, in Rohrbach oder in Mürzzuschlag, was in ihrer Genossenschaft passiert. Und das sind die Landwirte. Ich lade Sie gerne ein, einmal zu so einer Genossenschaftsgeneralversammlung mit mir mitzufahren. Ich besuche viele jedes Jahr. Das ist tatsächliche Basisdemokratie. Dort wird tatsächlich jährlich Rechenschaft gelegt durch die ehrenamtlichen Eigentümervertreter, durch das Management. Die müssen sich alle 4 Jahre der Wahl stellen, einer geheimen Abstimmung, ob sie von ihren Mitgliedern wieder nominiert werden, um die Geschicke der Genossenschaft zu führen. Und das Spannendste dabei ist, das sind regionale Wirtschaftskreisläufe. Eine Genossenschaft umfasst eine bestimmte Region, die ausschließlich im Eigentum dieser regionalen Bauern ist. Die bestimmen selbst und verwalten sich selbst und sagen, was wollen wir in dieser Region wieder investieren? Und das Geld wird nicht irgendwo investiert. Das Lagerhaus im Weinviertel investiert nicht in Frankreich und in Norddeutschland. Die investieren jeden Cent, der dort erwirtschaftet wird, wiederum in Weinviertel. Das ist also ein regionaler Wirtschaftskreislauf, wie es in sonst kaum etwas gibt. Und das Ganze auf Basis der Freiwilligkeit. Wer mitmachen will, ist dabei. Wer meint, er macht es anders besser, ist auch offen.
Bitte.
Derartige Genossenschaftssysteme kennen wir in Österreich klarerweise auch aus dem Bankenbereich. Da hat es allerdings über die letzten 10, 15 Jahre doch auch Konsolidierungsphasen gegeben, wo sich dann immer größere Einheiten sozusagen gebildet haben. Ist das was, was es in Ihrem Bereich auch geben könnte? Also größere Zusammenschlüsse?
Wir hatten das in den letzten Jahren immer wieder. Also als ich begonnen habe in der Raiffeisen-Warenorganisation, da waren wir, glaube ich, noch dreimal so viele Genossenschaften. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess der Wirtschaft, dass man versuchen muss, vernünftige, sinnvolle ökonomische Einheiten zu finden, die sich auch eine bestimmte Infrastruktur leisten können, ein bestimmtes Management leisten können. Das ist ganz normal. Aber wir versuchen, das immer in einem Maße zu halten, wo wir überschaubar bleiben. Und ich sage immer, wenn jeder Bürgermeister der Region weiß, wer sein Lagerhausobmann ist und jeder Lagerhausobmann jeden Bürgermeister in seiner Region kennt, dann sind wir noch in einer sehr, sehr vertrauensvollen und überschaubaren Umgebung. Und das ist ein ganz vernünftiges Maß. Und bis jetzt gelingt das auch meistens.
Das war eine sehr schöne Klammer, die Sie an den Schluss gesetzt haben. Herzlichen Dank für die große Themenpalette, die wir mit Ihnen diskutieren konnten. Ich darf mich bei den Kollegen bedanken für die vielfältigen Fragen, die aufgetaucht sind. Wir werden dieses Thema sicher mit Interesse weiter verfolgen. Ich darf mich nochmal Danke sagen. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Club 3 wieder dabei sind. Für heute sage ich Danke fürs Zuschauen.
Ich bedanke mich für die Einladung. Danke sehr.
Das war der Club 3 von Kurier, Krone und Profil. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mehr Podcasts findet ihr auch auf www.kurier.at/podcasts. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende.